Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Zwischen all den gemütlichen Küstenstädtchen Bohusläns an der schwedischen Westküste, den fantastischen Klippen und Schären und allen Möglichkeiten, die das Meer bietet, geht ein Ort oftmals fast etwas unter. Dabei ist er Weltkulturerbe. Die Rede ist von Tanum. Schon vor mehr als 3000 Jahren lebten hier Menschen. Sie hinterließen mit ihren Felsritzungen, den Hellristninger, Kunst, die noch heute fasziniert, und deswegen will ich dich an dieser heutigen Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden, mit nach Tanum, unter anderem mit nach Tanum nehmen. Mein Name ist Jo und ich sage Hey Ok, Gomorron. Vor 3 Wochen habe ich eine neue Serie begonnen, ein Streifzug durch Schwedens Geschichte, wo ich Orte in Schweden aufsuchen möchte, an denen man eben die schwedische Geschichte ganz besonders toll nachvollziehen kann. In der ersten Folge, da war es noch relativ schwierig, klare Orte zu finden, denn da ging es um die Ur- und Frühgeschichte, um die Gletscher, die erstmal Schweden formten, und dann auch um die Steinzeit. Da war es noch wirklich schwierig, weil man hier wenig sehr konkrete Funde an einzelnen Orten machen konnte. Jetzt geht es weiter in die Bronzezeit und hier sieht es durchaus anders aus. Die Menschen haben deutlich mehr schon hinterlassen, beispielsweise eben auch Bilder. In Form von Felsritzungen. Und die kann man überall in Schweden, es gibt wirklich viele, viele Orte in Schweden, wo es Felsritzungen gibt, aber in Tanum, in Bohuslän eben ganz besonders gut nachvollziehen. Ja, und deswegen nehme ich dich heute unter anderem mit nach Tanum. Später werden wir nochmal nach Skåne, ganz in den Süden auch noch reisen. Aber zuerst einmal bleiben wir hier in Tanum und wir reisen etwa 3000 Jahre in der Zeit zurück. Und hier treffen wir Akkas. Akkas ist ein Abenteurer. In einem kleinen, wackeligen Boot wagt er die große Überfahrt nach Süden, ins Unbekannte. Hunderte Kilometer zieht er südwärts. Die Reise ist anstrengend, langwierig, gefährlich, denn Straßen gibt es nicht, sichere Wege auch nicht. Überall könnten Feinde oder wilde Tiere lauern. Doch schließlich gelangt er nach Hallstatt, in eine Region, die man tausende Jahre später Österreich nennen wird. Und hier lernt er etwas Magisches kennen. Das Gießen von Bronze. Akkas ist ein fleißiger Lerner. Er nimmt alles auf und das Wissen mit zurück in seine Heimat jenseits des Meeres. Dass sie irgendwann einmal Schweden heißen wird, das weiß er natürlich noch nicht. Mit der Bronze, die er und andere Abenteuerreisende sowie Händler nach Schweden bringen, verändert sich das Leben der Menschen ganz allmählich, aber nur langsam. Die ersten Gegenstände aus Bronze, die befinden sich in Schweden schon etwa 2000 vor Christus, aber erst etwa 500 Jahre später, also 1500 vor Christus, da wird sich das neue Metall flächendeckend im Norden auch durchsetzen. Das heißt, es ist ein langsamer Übergang. Die Menschen sagen nicht jetzt, oh super, hier ist Kupfer, wir verwenden keine Steinwerkzeuge mehr, sondern nur noch Kupfersachen. Denn Kupfer ist nicht von vornherein dem Stein überlegen. Ein wohlgehauener Stein, der kann enorm scharf sein. Andererseits hat Bronze den Vorteil, dass Waffen, Werkzeuge, Schmuck, alles was eben mit Bronze gemacht werden kann, auch repariert werden kann, wenn das eben kaputt geht. Oder wenn es sich verformt, man kann es eben wieder einschmelzen, neu gestalten, reparieren. All das ist bei Bronze möglich. Bei Stein ist es natürlich bedeutend schwierig oder auch gänzlich unmöglich. Bronze hat aber noch ein zweites großes Problem. Es muss nämlich in den Norden importiert werden. Bronze ist eine Mischung aus Kupfer. Das kommt in Schweden relativ reichlich vor, das ist nicht das Problem. Aber es ist eine Mischung zwischen Kupfer und Zinn. Und Zinn ist in Schweden sehr, 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 sehr selten. Und daher muss es aus anderen Gebieten, zum Beispiel dem heutigen Österreich, wohin es Akkas verschlagen hat, hergebracht werden. Die in Schweden gefundenen Bronzegegenstände sind damit auch eindeutiger Beweis dafür, dass es eben in dieser Zeit schon einen ausgedehnten Handel gab, den die Menschen in dieser Zeit eben betrieben. Also die reisten über die Meere, es gab Handel und es gab einen Kontakt zwischen eben Zentraleuropa und dem Norden. Den muss es gegeben haben, ansonsten hätten die Gegenstände aus Bronze überhaupt gar nicht nach Schweden oder in den Norden gelangen können. Ja, und so löste Bronze dann irgendwann mal die Gegenstände aus Stein ernsthaft ab und damit beginnt die Bronzezeit. Und in diese Zeit möchte ich dich heute mitnehmen in die Bronzezeit in Schweden. Akkas lebt an der Westküste jenes Landes, das später einmal Schweden heißen wird. Die mächtigen Gletscher, die haben sich mittlerweile nach Norden zurückgezogen, dennoch sind vor allem die Winter bitterlich kalt. In Akkas Langhaus leben daher nicht nur die Großfamilie, sondern auch etliche Tiere. Sie halten das Haus warm. Das Wissen, das Akkas aus der Ferne mitbringt, ermöglicht den Menschen, die hier in der Gegend siedeln, weiteren Fortschritt. Menschen wie Nenna und Alavine, die ebenfalls hier bei Tanum auf dem Riedareberg wohnen. Die beiden, Nenna und Alavine, sind ein schönes Paar. Sie sind es wert, verewigt zu werden. Und verewigt ist hier tatsächlich wortwörtlich zu nehmen. Sie sind die beiden Personen, Nenna und Alavine, die in der Felsritzung das Brautpaar Brudparet dargestellt sind. So erzählt es uns zumindest die Ausstellung im Vidlücke-Museum bei Tanum in Bohuslän. Durch die Geschichten rund um Akkas, Nenna und Alavine gelingt es dem Museum, die alten Felsritzungen lebendig werden zu lassen. Denn die Menschen aus der Bronzezeit, die kommen uns deutlich näher als diejenigen der Steinzeit. Das liegt vor allem an den Bildern, die sie uns hinterlassen haben und die einiges über ihr Leben erzählen. Das ist eben das Besondere. Die Menschen aus der Steinzeit, ja, da haben wir nur die archäologischen Funde, also die Gräber beispielsweise oder hier mal ein Werkzeug oder eine Waffe, aber viel mehr haben wir nicht. Und bei der Bronzezeit, da haben wir schon deutlich mehr. Da haben wir eben zum einen die Gegenstände aus Bronze, die auch schon einiges erzählen, aber wir haben vor allen Dingen eben auch erste Bilder in Form der Felsritzungen. Und dank der vielen Felsritzungen, die hier bei Tanum gefunden wurde, wurde eben Tanum eben auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Tanum, das lag vor ungefähr 3000 Jahren, als eben Akkas, Nenna und Alavine lebten, an der Küste. Je weiter sich aber die Gletscher nach dem Ende der Eiszeit zurückzogen, desto mehr hob sich das Land. Ja, ich habe davon vor 3 Wochen ja auch schon erzählt, von der skandinavischen Landhebung, sodass das Meer eben immer weiter wegwanderte. Heute liegt Tanum ungefähr ja, so 6 Kilometer vom gemütlichen Küstenort Grebbestad in Bohuslän entfernt. Also mittlerweile schon im Landesinneren, damals noch an der Küste. Und hier gibt es beispielsweise den Vidlücke Hellen. Und allein hier und in der direkten Umgebung des Museums gibt es etwa 500 Einzelbilder. 500 Bilder, die hier eingeritzt wurde in den Fels. Szenen vom Leben in der Bronzezeit, von Schiffen, Jägern, Tieren und eben auch einem Brautpaar. Eingeritzt in den Fels und nachträglich mit roter Farbe hervorgehoben, ja, so sind sie ihm bis heute erhalten. Diese Vidlücke Hellen ist ebenso wie die anderen Fundorte, beispielsweise am wenige 100 Meter entfernten Riedareberg, quasi ein weitläufiges Freilichtkunstmuseum, kann man sagen. Kunst, die Einblick in das Leben vor 3000 Jahren ermöglicht. Kunst, die dadurch eben auch einmalig ist und deswegen eben auch ein Grund für die UNESCO war, diese Felsritzungen von Tanum auf die Weltkulturerbeliste zu setzen. Heute spaziert man hier auf schön angelegten Waldwegen zwischen den Felsen umher und überall gibt es Bilder zu entdecken und auch zu deuten. Die sind nicht eindeutig. Die Figuren erinnern so ein bisschen an Strichmännchen und dabei gibt es eben auch dann Schiffe, aber man weiß nicht genau, was bedeutet das alles? Ist alles gar nicht so einfach zu deuten. Haben die Krieger beispielsweise Hunde dabei? Oder was macht diese Figur, was macht jene, was passiert auf den dargestellten Booten? Gehen die zu einem Angriff über, was machen die dort? Und sind das wirklich auch überdimensionale Schwänze, die die Männer vor sich hertragen? Ja, also die Bilder bieten durchaus Gesprächsanlass. Und allein dadurch ist dieser Ort ein sehr, sehr lohnenswertes Ausflugsziel. Aber zu diesem Ort gehören eben auch das Museum und auch ein nachgebauter Hof aus der Bronzezeit. Hier kann man auch verschiedene Aktivitäten wie Bogenschießen und alles mögliche andere machen. Deswegen ist auch für Kinder ein toller Ort. Wenn du hier bist, dann lohnt es sich zuerst, das Museum zu besuchen, da man hier sehr wertvolle Informationen über die Felsritzungen erhält und man dann die Bilder auch mit einem anderen Auge betrachten kann. Also erst das Museum und dann raus in das Freilichtmuseum, wo eben die Felsritzungen sind. Und hier im Museum, da begegnen wir eben auch Akkas, Nenna und Alavine, diese 3 Figuren, die ich vorhin genannt habe. Hier kann man ihren Geschichten folgen und so eben auf sehr erzählerische und spannende Weise eine ganze Menge über das Leben in der Bronzezeit erfahren. Das sind natürlich fiktive Charaktere, Akkas, Nenna und Alawin, kein von ihnen gab es so wirklich, man muss sich da Geschichten ausdenken, aber es sind Personen, die so in dieser Zeit gelebt haben könnten. Auf der Basis von wissenschaftlichen Fakten, wie Grabfunden beispielsweise, konnte eben rekonstruiert werden, wie die Menschen ausgesehen haben könnten, wie sie lebten, wovon sie sich ernährten und so weiter. Und so konnte zum Beispiel auch der Hof aus der Bronzezeit unweit des Museums nachgebaut werden. Das ist so ein Langhaus, wie ich es vorhin genannt habe, wo eben nicht nur die Menschen, nicht nur die Großfamilie, sondern auch die Tiere darin lebten. Und die Tiere, der Stall, das war eben die natürliche Heizung im Winter, sodass es einigermaßen warm blieb im Haus. Und all das wird doch sehr spannend und anschaulich in diesem Museum erzählt. Und so wird aus einem Platz mit uralten Felsritzungen, was ja grundsätzlich erstmal gar nicht so spannend irgendwie klingt, ein sehr, sehr lebendiger Ort, an dem ja dann Wissen, Kultur und Erleben auch Hand in Hand gehen. Deswegen kann ich diesen Ort in Tanum wirklich sehr, sehr empfehlen. Und wer dann am Schluss von so viel Geschichte, Kunst und dem Spaziergang durch die bronzezeitliche Felsgalerie doch irgendwann mal genug hat, der kann sich am Schluss doch in den gemütlichen Außenbereich des Museumscafés unter schattige Bäume setzen, Kaffee und Kuchen genießen. Auch das gehört natürlich zur schwedischen Kultur. Eine schöne, gute Fika-Pause. Und die kann man im Museumscafé in Tanum ganz besonders gut machen. Das Problem bei diesem Vid-Lücke-Museum bei Tanum ist, wie bei vielen anderen Museen in Schweden auch, vor allem die so ein bisschen kleiner sind, das sind die Öffnungszeiten. Im Winter ist es gar nicht geöffnet, von April, wann genau im April es öffnet, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Bis zum 1. November hat es täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet, das ist auch nicht mega lang und im Sommer dann immerhin bis 17 Uhr, aber auch eben nicht sehr, sehr lange. Deswegen, da muss man sehr genau schauen, dass man hier nicht zu spät kommt beispielsweise und das Museum dann schon geschlossen hat. Ja, einen Grund habe ich gerade eben genannt, weshalb man sich das Leben in der Bronzezeit ein bisschen besser vorstellen kann als das Leben in der Steinzeit. Das sind eben diese Felsritzungen, die Zeichnungen. Aber, das habe ich vorhin auch schon erwähnt, Kernpunkt sind meistens doch nach wie vor die Gräber, die man hat. Gräber und dann auch die Grabbeilagen. Was wurde hier so beigegeben? Wie wurden die Menschen bestattet? All das erzählt eben auch viel über die Geschichte. Und das sind die Funde, die man eben bis heute auch hat. Das war in der Steinzeit so und das in der Bronzezeit auch nicht viel anders. Ein Ort in Schweden ist hier ein besonders schönes Reiseziel, wo man eben ein besonders imposantes Grab aus der Bronzezeit hat und das ist Kivik. Kivik ist ein kleiner Küstenort in Skåne, ein paar Kilometer nordöstlich von Simrishamn. Und hier steht ein wirklich monumentales Grab, das sogenannte Kungagraven, das Königsgrab. Oder auch Kiviks Graven, also das Grab von Kivik. Es handelt sich dabei um eine Röse. Röse, das sind Gräber, bei denen der Leichnam in eine Holz- oder Steinkiste gelegt wurde und diese dann unter einem enormen Hügel aus runden Steinen begraben wurde. Früher in der Steinzeit hatte man ja zunächst mal die Megalithgräber und dann später die Hellkistur. Hellkistur waren eben auch schon so Steingräber, also mit so Steinumrandungen versehene Gräber, die dann aufgeschüttet oder überschüttet wurden mit einem kleinen Hügel. Und diese Hellkistur, die bleiben in der Bronzezeit zunächst mal erhalten, nur jetzt werden eben meistens eben Steine darüber gelegt. Nicht mehr, dass es mit Erde aufgeschüttet wird, sondern dass eben so diese runden Steine darüber gelegt werden. Diese Rösen, diese Gräber, die waren für gewöhnlich für die Oberschicht reserviert. Oftmals haben die so einen Durchmesser von 15 bis vielleicht maximal 30 Meter im Schnitt, sind so kreisrund angelegt. In der Höhe erreichen sie meistens so 2,5 bis 3 Meter, vereinzelt aber auch bis zu 7 Meter. Das heißt, es sind schon imposante Dinger. Und das Grab in Kivik ist hier wirklich sehr beachtlich. Weniger wegen der Höhe, das hat momentan so 3,5 Meter. Vielleicht war es früher ein bisschen höher, das weiß man nicht so ganz genau. Aber wegen des Umfangs, denn es misst satte 75 Meter im Durchmesser. Wer es von oben betrachtet, erkennt auch, dass es kreisrund angelegt ist. Man weiß zwar nicht, wer hier begraben wurde, aber es scheint doch klar zu sein, dass es ein Mensch oder vielleicht auch mehrere Menschen gewesen sein müssen, die einen sehr, sehr hohen Status hatten. Vielleicht ein König? Zumindest hieß das Grab eben lange Zeit Königsgrab, Kungagraven. Mittlerweile geht man von diesem Begriff ein bisschen weg, weil man eben sich nicht sicher ist, ob es wirklich ein König war. Kann auch einfach eine andere wichtige Figur gewesen sein. Das heutige Grab ist aber nicht das Originale, sondern es ist nachträglich restauriert worden. Für die Menschen der Umgebung war es lange Zeit nämlich ein perfekter Ort, wenn man mal Steine brauchte. Wenn man irgendwas baute, dann konnte man hier hingehen, da wusste man, da gab es wahnsinnig viel Steine, die hat man sich dann da weggenommen. Und Mitte des 18. Jahrhunderts hatte man sich dann so weit vorgearbeitet, dass die Menschen auf die Steinumrandungen des eigentlichen Grabs im Kern stießen. Und man erkannte, okay, das ist etwas Besonderes, dachte im ersten Moment aber, man habe vielleicht einen Schatz gefunden, aber der Schatz, der schon irgendwie entwendet worden ist. Und so dauerte es noch deutlich länger, bis die Menschen wirklich merkten, dass es eben auch kein ganz gewöhnlicher Steinbruch war, sondern dass es aus einer sehr, sehr, sehr frühen Zeit stammte. Einige Steine der Umrandung verschwanden nämlich auch. Einer tauchte erst viele Jahrzehnte später auf, als man die Mühle von Esperöt abriss und hierbei auf einem Stein, der als Unterlage für den Mühlstein diente, auch Felsritzungen entdeckte. Und dann kapierte man, okay, dieser Stein, der musste auch aus Kiewik stammen, aus diesem Grab. Die Mühle von Esperöt, die wurde zwischen 1791 und 1798 gebaut, also 40 Jahre nach der Entdeckung des Grabes. Und daran erkennt man, selbst 40 Jahre danach hat man noch nicht richtig gewusst, welch grandiosen Fund man hier eigentlich gemacht hatte. Jetzt habe ich schon ein bisschen verraten, was das Besondere an diesem Grab von Kiewik ist. Die Steine, die den Leichnam oder eben auch die mehreren Leichname umfassten, die waren sehr, sehr schmuckreich mit Felsritzungen verziert. Sie zeigen Menschen, Instrumente wie ein bronzenes Horn, aber auch Pferde, auch wieder so Szenen aus der Bronzezeit, die hier hinterlassen worden sind. Das sind sehr, sehr kunstvolle Zeichnungen und hier hat man eben auch wieder Felsritzungen in einem Grab. Das Grab wurde wiederhergestellt, 75 Meter eben im Durchmesser, 3,5 Meter in der Höhe. Ein Gang führt hinein in die Grabkammer, in der die Steine betrachtet werden können. Das heißt, die sind dort noch vor Ort. All das mit dem Gang ist natürlich ahistorisch, denn das Originalgrab, das hatte keinen Eingang, es hatte auch keinen Gang hinein in die Grabkammer und es hatte keine Grabkammer, sondern man hatte hier einfach nur diese Steinumrandungen mit dem Leichnam und dann schüttete man eben die Steine oder setzte die Steine drüber ohne Grabkammer. Aber all diese Veränderungen sind eben notwendig, will man die Steine mit ihren Bildern an ihrem Ursprungsort bewahren und dass man sie dort eben auch bewundern kann. Und deswegen kann man heute in das Grab hineingehen, was früher in der Bronzezeit so eben nicht möglich war. Also das sind die zwei Orte, die ich dir sehr, sehr ans Herz legen kann. Einmal Tanum in Bohuslän mit den Felsritzungen und das andere, das Kungagraven, das Kiewiksgraven in Kiewik, nördlich von Simrisham. Zwei Orte, bei denen du dich auf die Spuren der Bronzezeit in Schweden machen kannst und wirklich auch etwas Besonderes sehen kannst. Für das Kungagraven in Kiewik da braucht man nicht wahnsinnig viel Zeit einzuplanen. Wenn du da mal in der Gegend bist und da einfach in Simrisham irgendwo da unterwegs bist, dann fahr mal vorbei, schaust dir an, vielleicht eine Stunde oder so, mehr braucht man da eigentlich nicht. Für Tanum würde ich mir deutlich mehr Zeit lassen, denn hier kann man wirklich ausgiebige Spaziergänge machen. Auch im Museum kann man sich gut aufhalten, da auch noch einen Kaffee trinken. Da würde ich durchaus einen kompletten Nachmittag eben einplanen. Die Links zu beiden Orten findest du natürlich auch in den Shownotes. Wenn dir diese Folge oder diese Serie über die Geschichte Schwedens, aber auch alle anderen Folgen gut gefallen, wenn du die Arbeit von Elchkuss schätzt, dann unterstütze Elchkuss sehr, sehr gerne. Bei Steady habe ich dir 4 Unterstützerpakete geschnürt. Da kannst du eines aussuchen und schon bist du dabei, kannst damit auch die Bonusfolgen anhören und ab einem bestimmten Paket auch die wöchentlich erscheinenden Nyheter von Sverige. Ich würde mich riesig über deine Unterstützung freuen, sage tüsen tüsen tack Und Thyssen-Tag natürlich auch an alle Unterstützer, die bereits jetzt Elchkuss unterstützen. Ihr seid super. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche, einen schönen Start in den Frühling. Hade so bra. Wie hörsch.
Elchkuss, der Podcast für Schweden.